Hallo Simonchen.
Hallo Ole, wie geht's dir?
Oh Gott, das war ein sehr krasser Einstieg. Ich habe gerade noch Mittagsschlaf gehalten.
Oh, sorry,
nur mit der Ruhe, bitte.
Habe ich dich wieder aufgeweckt?
Ja, ich habe Schlaf gewandelt, hier die Sitzung geöffnet.
Ja, schön.
Guten Morgen. Reib dir mal den Sand aus den Augen.
Ja, es war ein wirklich notwendiger Mittagsschlaf. Oh mein Gott. Das ist. Ja. Gut, aber ich wollte eigentlich fragen, wie dein Tag war, Simon.
Achso, ja, mein Tag war sehr schön. Ich habe zwei Videos geschnitten, eins davon ist sogar schon online. Und zwar meine Kritik vom neuen Buch Der Känguru-Chroniken, was auch mein Thema heute sein wird.
Ja, es zwitscherten schon die Vögelchen.
Ja, ich habe also in 3 Minuten habe ich eine möglichst kurze Abhandlung darüber gegeben, warum das neue Känguru-Chroniken-Buch so wahnsinnig furchtbar ist.
Und ich dachte mir, ist eigentlich das Fazit schon vorweggenommen, aber
ich will mir jetzt einfach nochmal richtig schön Zeit nehmen und das einfach komplett mit dir sezieren, was das für eine Vollkatastrophe ist. Und ich finde, das Video ist sehr gut geworden und da habe ich mich heute Morgen und Mittag damit beschäftigt, weil es ist wirklich auf die Sekunde genau 3 Minuten, was quasi die Maximumlänge für Insta-Reels ist. Und ich würde sagen, es ist ganz gut geworden. Und was hast du heute so gemacht?
Aber warte mal, waren das nicht 2 Sachen, die du gemacht hast?
Ja, noch ein anderes Video halt. Aber das ist noch nicht online.
Ah, okay, gut, dann wollen wir nicht spoilern. Du, ich war heute arbeiten, der ganz normale Wahnsinn. Und dann musste ich noch Selbstständigkeitsdinge tun, Rechnungen zusammensuchen. Also der ganz normale Wahnsinn. Und dann habe ich wie immer Haushalt gemacht. Also der ganz normale Wahnsinn.
Quasi den finanziellen Haushalt und den haushältlichen Haushalt.
So nämlich.
Okay. Ich meine, vielleicht bist du auch deshalb so erschöpft und musstest Mittagsschlaf machen, weil du so aufgeregt bist, weil dein Buch in wenigen Tagen erscheint.
Das ist tatsächlich ein Punkt, der nicht zu unterschätzen ist. Es ist ja ein bisschen abstrus. Ich habe ja schon in der letzten Folge angekündigt, dass ich auf die Buchmesse gehe in Leipzig.
Ja.
Und ich habe ja 4 verschiedene Veranstaltungen, also ganz verschiedene Formate. Mal 20 Minuten, mal eine Stunde am Freitag.
Ja.
Und ich bin auch da teilweise wirklich alleine auf der Bühne und muss einfach irgendwie mein Buch vorstellen, obwohl die eigentliche Premiere dann erst am 26.03. ist, also am darauffolgenden Donnerstag. Und das ist ja oft so, dass zur Buchmesse jetzt entsprechend Bücher veröffentlicht werden, die um die Buchmesse herum erscheinen, weil der Druck ist ja schon vorher. Also ich meine, so ein Buch von der Produktion her, kann man sagen, ein halbes Jahr muss vergehen von der Abgabe des Manuskriptes bis dann zum finalen Auslieferungsdatum, dass das noch einigermaßen klappt. Also dann ist zeitgleich immer nochmal so das Endlektorat und das Korrektorat und der Satz und eben die Druckerei und die Auslieferung und die Marketing-Sachen und wer das Buch bekommen soll. Also das schwingt alles so ein bisschen mit. Also es gibt immer so eine Vorlaufzeit und diese Erscheinungstermine stehen aber schon ganz schön lange fest und die werden aber eben entsprechend von diesen Saisons, es gibt immer eine Früh- oder Spätsaison oder Frühjahrsprogramm, Spätjahresprogramm, dann entsprechend terminiert. Und Bücher, von denen man sich etwas verspricht, wie zum Beispiel von meinem, wird dann eher so in Richtung der Buchmesse gelegt. Und das war einerseits total schön, aber auf der anderen Seite halt einfach so ein bisschen weird, dass ich so eine Art Vorpremiere habe auf der Buchmesse.
Mhm.
Und ich werde zwar damit so richtig auf Tour gehen, aber erst im Sommer. Also meine Premiere ist noch ein Interview mit BAFTA SABO zusammen, da sitzen wir auf einer Bühne und ich rede einfach, weil ich finde solche Premieren immer auf eine besondere Weise anstrengend und überfordernd und so. Und deswegen habe ich mich jetzt nicht getraut, jetzt so eine richtige Show da draus zu machen, wo ich eine Stunde alleine stehe. Also ich meine, bei der letzten Premiere habe ich echt trotzdem Wasser geheult, weil ich irgendwie, es war einfach sehr emotional, du warst ja auch dabei, es war sehr schön. Und weißt du, dann sitzt da die ganze Familie und die Friends und alle sind irgendwie so total lieb und danach geht's noch zu feiern und das ist irgendwie so eine Atmosphäre, ich fühle mich da so wohl und da ist so viel Anerkennung für so eine Arbeit, die man irgendwie im Stillen leistet, weil Schreiben eben nur mal ein einsamer Job ist. Das ist schon irgendwie zu überwältigend, finde ich, um das alleine zu regeln.
Ja.
Aber jetzt werde ich halt irgendwie vor so ein Publikum geworfen und muss so tun, als ob die Premiere schon längst hinter mir liegt, obwohl sie noch vor mir liegt. Das ist irgendwie eigenartig. Aber gut, ich habe auf jeden Fall Leipziger Buchmesse. Ich werde am Sonntag mit dir drüber sprechen und dann die Woche drauf eben. Ja, obwohl wir könnten eigentlich auch am Montag, wenn ich in Berlin bin, zusammen aufnehmen sogar. Könnten wir wieder
Sonderwetter, das wäre ja was. In echt. Weil ich meine, du bist jetzt aufrechte mit Demokraten. In
Real Life. Weil du bist jetzt mit Katzenohle immer richtig live am Stream, also richtig auf dem Sofa oder halt da so einer Bücherwand und ihr redet zusammen. Und das merkt man irgendwie auch, wenn man einfach so zusammensitzt. Und deswegen lass mal nächsten Montag zusammen aufnehmen. Schön. Mhm,
kriegen wir hin. Die aufrechten Demokraten, oh mein Gott, in einer Stadt.
Und ich meine, gerade in Vorbereitung auf diese Buchmesse scheint es mir eigentlich ja ganz angemessen, dass wir heute beide Bücher mitgebracht haben, über die wir sprechen wollen. Also ich möchte für meinen Teil über das neue Buch von Sophie Passmann sprechen, das ich gelesen habe. Also wir haben ja beide hier Literarisches vor, aber dann fangen wir einfach mal an erstmal mit der absoluten Schlachtung, bevor ich hier etwas wohlwollender auf Sophie Passmann blicke.
Okay, gut. Gut zu wissen, dass wir hier nicht beide einen Verriss planen. Also,
nee.
Hast du dich denn, warst du bisher Teil des Känguru-Chronik-Universums? Hat dich das in irgendeiner Form berührt?
Tatsächlich gar nicht. Also, wann kam die erste Känguru-Chronik raus?
Also, der erste Teil kam 2009 raus, unter dem Namen Die Känguru-Chroniken. Dann kam 2 Jahre danach kam der zweite Teil, also das Känguru-Manifest raus und ich glaube 2 Jahre danach der dritte Teil, die Känguru-Offenbarung. Dann so 4 oder 5 Jahre danach, also 2018, kam der vierte Teil raus. Das war aber, glaube ich, so, das waren einfach alte Geschichten aus den ersten 3 Teilen, die quasi nochmal verwurstet wurden, weil das sind im Prinzip Kurzgeschichten, die schon eine übergeordnete Story irgendwie ergeben, immer in den einzelnen Büchern. Aber es sind eigentlich kurze Passagen, weil das hat ursprünglich auch mal angefangen als so ein Radioprojekt. Also hier, ich lese aus Wikipedia, erste Texte wurden zunächst ab 2008 im wöchentlichen Podcast Neues vom Känguru beim Berliner Radio Fritz gesendet. 2009 erschien eine erste Auswahl in Buchform unter dem Titel Die Känguru-Chroniken. Also das hat quasi als eigentlich Kolumnensammlung angefangen, über eben ein kommunistisches Känguru und einen Protagonisten namens Marc-Uwe Kling, also den Autor, und die quasi zusammen einfach, also die eine WG haben und über alles Mögliche reden und alles Mögliche erleben. Und dann Teil 2 und 3 waren dann wirklich zusammenhängende Geschichten mit, also die hatten einen zusammenhängenden Plot, der aber immer noch in dieser Kurzgeschichtenform erzählt wurde. Und der vierte Teil, 2018, der vierte Teil war dann quasi eine Sammlung aus nicht verwerteten Kurzgeschichten aus den ersten 3 Teilen. Und das war vorerst der letzte Teil, 2018. Und jetzt, vor wenigen Tagen, ist der fünfte Teil erschienen namens Die Känguru-Rebellion. So, jetzt bitte.
Ich habe 2 Fragen. Erstens, wer ist die Zielgruppe von diesen Büchern? Also wie alt ist die ungefähr? Wie würdest du ungefähr die Demografie fassen?
Die Demografie, würde ich sagen, sind junge Erwachsene bzw. Teenager, die politisch ein bisschen interessiert sind, aber noch nicht so krass viel Ahnung haben, weil ich beschreibe da hauptsächlich mich selber, weil ich habe die Bücher entdeckt, da war ich 14 oder 15 und ich hatte politisch wirklich gar keine Ahnung. Ich habe auch ganz viele popkulturelle Referenzen nicht gecheckt, weil das Buch ist wirklich, oder alle Bücher sind voll von so Verweisen auf, keine Ahnung, alte Nirvana-Songs, auf irgendwie Bücher von also Marx und Hegel und ein bisschen Adorno und so. Und weil der Autor, also Marc-Uwe Kling, hat auch irgendwie mal Philosophie studiert, glaube ich. Und ich habe ganz viel davon nicht gecheckt. Und ich glaube, so ging es vielen Leuten, die Bücher gelesen haben, dass man so jedes Mal, wenn man das liest oder vor allem als Hörbuch hört, weil die Hörbücher waren auch wahnsinnig populär, dann entdeckt man jedes Mal so eine neue Referenz auf irgendwie einen alten Song oder so. Und es hat mich auch in meiner, sag ich mal, Vorpolitisierungsprägung schon auch beeinflusst. Es hat so ein gewisses Priming hergestellt für die Politisierung, die bei mir dann erst viel später kam. Aber ich habe jetzt auch in den letzten Tagen, wo ich in meiner Story auf Instagram darüber geschrieben habe, von sehr vielen meiner ZuschauerInnen das Gleiche gehört. Also, dass sie das so in Jugendalter, frühes Erwachsenenalter entdeckt haben und dann dadurch eine spätere Politisierung quasi möglich wurde.
Okay, weil ich frage deshalb, weil du hast mich ja gefragt, so, oder ich habe gefragt, wann sind die Bücher rausgekommen? Und dann habe ich so gesehen, ja, okay, warte mal, dann war ich so 17, 18 die Ecke. Und ich glaube, dass es so eine Phase war, wo ich das nicht lesen wollte, weil mir das ein bisschen zu albern vorkam. Und jetzt nicht unbedingt, oh, ich bin jetzt viel zu alt dafür, oder wenn nur aus so einem jugendlichen Distinktionsgefühl heraus, dass ich das jetzt irgendwie, dass ich jetzt besser bin. Ich meine, es ist ja oft so, dass gerade in so Teenagerjahren das Erwachsensein viel stärker performt werden möchte als dann in späteren Jahren. Also ich würde sagen, dass ich zunehmend alberner geworden bin im Alter und früher viel ernster und viel unterkühlter irgendwie in diesem Sinne war, weil ich das für etwas Erwachsenes gehalten habe und dann wollte ich irgendwie lieber, weiß ich nicht, Nietzsche, Kierkegaard, Condylis oder so etwas lesen, also ernste, große Philosophen und mich dann, also ich habe natürlich nichts verstanden, aber das ist ja völlig egal, da geht es ja nur darum, dass man es auch mal in sein Hirn hineinquetscht und 3-4 Jahre später nochmal liest und war, glaube ich, dann nicht so ganz die Zielgruppe von Marc-Uwe Klinges Känguru-Chroniken.
Ich glaube, das stimmt. Also du bist wahrscheinlich, hattest damals auch einfach, glaube ich, schon zu viel Ahnung. Um es mal so zu sagen.
Ich würde nicht unbedingt sagen so politisch, aber ich glaube, es war einfach so, ich wollte, ich sag mal, ernstere Literatur.
Ja.
Ich hatte Hunger.
Also es ist keine ernste Literatur. Es ist schon, also es ist auch nicht wahnsinnig tiefgründig. Das ist jetzt kein irgendwie politisches Traktat oder so. Aber es ist unfassbar unterhaltsam, finde ich immer noch. Also ich habe mir jetzt auch vorgenommen, ich werde nochmal den ersten Teil lesen, um meine eigene Erinnerung quasi zu prüfen. Aber ich fand das damals wahnsinnig unterhaltsam und habe es dann auch in den Jahren danach immer mal wieder so gelesen und als Hörbuch gehört. Und ich würde sagen, der Kern davon, und den ich auch jetzt nochmal konstatieren möchte, weil der für die Analyse vom neuen Teil sehr wichtig ist, das ist wirklich ein kommunistisches Känguru. Also das ist eine kommunistische fiktionale Figur. Und er wird sich positiv auf sehr, sehr viel aus der kommunistischen Vergangenheit berufen. Also das Känguru hat zum Beispiel über diese 4 Bücher oder sagen wir mal die 3 Hauptteile, weil der 4. Teil ist halt eigentlich ein Remix von den ersten 3, hat das Känguru eine sehr, also so ein sprechendes Känguru, das ist vielleicht wichtig zu sagen.
Also, ja, das war. Habe ich das mal vorausgesetzt.
Also das beruft sich positiv auf die DDR, auf die Sowjetunion, auf Lenin, auf Ho Chi Minh und so. Also wirklich Sachen, wo man sagen könnte, im Mainstream ist es nicht typisch. Also im deutschen Mainstream, dass sich eine fiktionale Figur explizit positiv auf quasi den Realsozialismus bezieht und auch nicht wirklich dann wieder eingefangen wird von dem Plot. Das ist schon nicht so ohne. Und das hat, glaube ich, wirklich dazu geführt, dass die, nicht Leute sich radikalisiert haben, aber dass so kommunistische Verweise und Referenzen und vielleicht der Antrieb oder die Motivation, vielleicht sich weiter mit dieser Thematik zu beschäftigen, bei ziemlich vielen Leuten gepflanzt wurde. Und ich würde sagen, das kann man diesen Büchern auch weiterhin zugutehalten.
Okay, aber bevor wir zu dem neuen Teil kommen, hatte ich ja noch eine zweite Frage, die ich mir noch aufgehoben habe. Und zwar, gibt es einen Grund, warum es von dem vorletzten jetzt bis zu dem, oder von dem letzten bis jetzt zum aktuellen Teil, wie viel waren es? 8 Jahre?
8 Jahre.
Waren die da Pause lagen? Also was war da los? Warum diese Pause?
Also Marc-Uwe Kling hat relativ viele andere Bücher geschrieben, unter anderem einen Krimi, der heißt Views, glaube ich, und Kinderbücher. Unter anderem ein Kinderbuch namens Das Neinhorn. Hast du davon nochmal gehört?
Ah, das habe ich sogar gesehen. Das hat mir meine Mutter mal irgendwann in der Buchhandlung gezeigt. Das fand ich ganz cool.
Genau, das ist von Marc-Uwe Kling und ist weiterhin ein absoluter Bestseller. Das hat sich wahnsinnig oft verkauft, unfassbar erfolgreich. Und ich würde sagen, also er hat ganz schön viele andere Sachen gemacht in der Zeit, aber es hat einen Grund, warum ein neuer Teil ausgerechnet jetzt erscheint, aber den möchte ich
übrigens
noch...
Übrigens, beim Neinhorn gibt es auch die Warummel. Die Rummel, die immer warum fragt. Ich finde das toll.
Cute. Ja. Aber dieser Grund, warum der neue Teil genau jetzt erscheint oder warum überhaupt der neue Teil erscheint, das möchte ich noch nicht spoilern. So.
Ah, okay.
Ich will vielleicht beginnen mit einer Schätzung. Was schätzt du denn, wie oft haben sich die ersten paar Teile verkauft? Wie erfolgreich waren die so?
Also das ist schon außerordentlich bekannt gewesen. Also wirklich außerordentlich bekannt. Ich denke schon, dass wir hier locker, keine Ahnung, 15 Auflagen haben.
Also wenn man mal davon rechnet oder so ungefähr rechnet, man kriegt als Autor vielleicht, weiß ich nicht, 1,50 Euro pro verkauftem Buch. Ist das realistisch?
Ja. Ja, ich glaube schon. Ich habe jetzt meine wie gesagt, die meistens ist es so, dass du Risikovorschläge kriegst und die, bis die aufgezehrt sind und man dann wirklich pro Buch verdient, dauert es ein bisschen, aber ich habe irgendwie auch sowas wie zwischen 1,20 bis 1,50, kann schon sein. Also ist nicht unrealistisch,
Okay.
Vor allem für Hardcover ist dann mehr.
Ich lese aus dem Wikipedia-Artikel von den Känguru-Chroniken vor. Die Bände der Känguru-Chroniken zählen zu den größten Erfolgen der Gegenwartsliteratur im Taschenbuch und vor allem im Hörbuchbereich in Deutschland und halten sich seit Jahren in den oberen Rängen entsprechender Bestsellerlisten. Die ersten drei Bände hatten sich Anfang 2018, ja, ist 8 Jahre her, in gedruckter Form über 2,5 Millionen Mal verkauft. Bis Herbst 2018 wurden außerdem mindestens 1,7 Millionen Känguru-Hörbücher abgesetzt.
Ja, also ich sag mal, wer unter diesen Bedingungen noch ein Kommunist bleibt, hat auch irgendwie nichts verstanden.
Und Ende 2019 wurde bekannt gegeben, dass sich allein das erste Hörbuch über 1 Million Mal verkauft hatte.
Das ist krass.
Dazu kommt, dass...
Das ist richtig krass.
...dass 2 Filme daraus gemacht wurden. Es gibt 2 Känguru-Chroniken-Filme, die... meines Wissens nach nicht unerfolgreich waren. Dazu hat Marc-Uwe Kling in den letzten paar Jahren sehr viele neue Bücher geschrieben. Die meisten waren Touren, die meisten von den Büchern waren sehr erfolgreich. Das Neinhorn ist ein absoluter Dauerbrenner. Das heißt, wenn wir das jetzt mal konservativ umrechnen, dann hat er in den letzten paar Jahren mit seinem Werk, würde ich sagen, über 10 Millionen Euro verdient. Ist wahrscheinlich eine angemessene Schätzung. So. Und man könnte vielleicht daraus den Schluss ziehen, dass sich seine materiellen Interessen etwas verändert haben. Wäre ein vorsichtiges Urteil. Und dann habe ich mich an einen Spruch oder eine Passage aus einem der ersten 3 Teile erinnert und ich habe es auf die Schnelle nicht mehr gefunden.
Einer der ersten 3 Teile vom Kapital oder
von dem anderen Hauptwerk, also von den Känguru-Chroniken. Und da geht es darum, dass es geht um quasi den Vergleich von BRD und DDR. Und Marc-Uwe Kling sagt, oder das Känguru sagt, dass die größte Stärke vom Kapitalismus quasi ist, dass er seine größten Kritiker nicht in dem Sinne zum Schweigen bringt, dass er sie einsperren oder umbringen muss, sondern er macht sie einfach reich. Und dann sagt Marc-Uwe Kling meines Wissens, also der Protagonist, sagt dann auch, er wäre jetzt langsam mal bereit dafür. Oder so, er wartet immer noch darauf, dass das passiert. Und ich würde mal sagen, das ist erfolgreich gewesen. Dieses Warten ist vorbei. Marc-Uwe Kling ist nun ein in jeder Hinsicht reicher Mann. Anders kann man das nicht sagen. Und wurde er der große Kritiker vom Kapitalismus auch ruhig gestellt? Und das ist die Frage, die sich beim Lesen von der Känguru-Rebellion stellt.
Ah, Moment, warte mal, ist das die Frage, die sich stellt, weil du sie auf so einer Metaebene dich hergeleitet hast? Oder ist es eine Frage, die explizit im Buch verhandelt wird?
Das ist eine Frage, die ich mir stelle. Das ist eine Frage, die sich Marc-Uwe Kling, glaube ich,
explizit
nicht stellt. So. Man muss wirklich im Kopf behalten, es handelt sich hier um einen kommunistischen Protagonisten. Das ist ein kommunistisches Känguru. Und der Protagonist Marc-Uwe Kling wird im ersten Teil, glaube ich, als Anarchist eingeführt. Also das sind beides Linksradikale. So.
Ach, er ist der Anarchist? Also es gibt sozusagen diese Spaltung zwischen, ich sag mal, staatstreuen Kommunisten und eher den Anarchos oder wie?
So ein bisschen. Also das wird manchmal, also das wird nicht in der Tiefe verhandelt, aber das ist schon so ein bisschen der Konflikt quasi. Das
also ein bisschen der Ausgangspunkt.
Das Känguru ist so ein bisschen, würde ich sagen, MLer, also Marxist-Leninist, und Marc-Uwe Kling ist in dem Buch oder in den ersten 3 Büchern so ein bisschen so ein diffuser, bisschen abstrakter Anarchist. Er ist Kleinkünstler, was er auch in echt ist, was ironisch ist, weil er quasi mit der kleinen Künstlerei und der Autoren
Großgeld
sein Multimillionär wurde. Und wird nicht in der Tiefe verhandelt, aber
schreiben es zumindest beim ersten Buch oder so.
War er auf jeden Fall nicht reich. Und das ist ein guter Punkt. Da kommen wir.
Aber das ist trotzdem wichtig, weil ich meine, normalerweise ist ja dieser Gegensatz von, ich sag mal, irgendwelchen linksradikalen, kommunistischen, whatever Figuren ja eigentlich eher von so einer sozialdemokratischen Seite aus zu erwarten. Also, dass man dann sagt, ja, aber ne, der Wohlfahrtsstaat und die freie Meinungsäußerung, die durch den Staat geschützt wird und so weiter. Man kennt ja die typischen Argumente. Ist ja eigentlich sozusagen das, was man unter Antagonisten versteht, aber seltener die, würde ich sagen, aus einer linken Geschichte heraus vielleicht bedeutungsschwerere Gegensätzlichkeit zwischen Anarchismus und Kommunismus. Aber gut, ja. Das sind nur also, so Feinheiten. Ich will nur verstehen. Also ich habe es ja nicht gelesen.
Ja, ja, genau. Es ist auf jeden Fall wichtig, dass du im Kopf behältst, das sind linksradikale Personen in diesen ersten drei Büchern oder der ersten vier Büchern. Und ich würde auch weiterhin, also nochmal, das kann man den Büchern auch weiterhin zugutehalten und sollte man eigentlich auch, dass da im Mainstream des Mainstreams eigentlich linksradikale Themen verhandelt wurden. So. Ich möchte nun aus meinen Notizen zum neuen Buch, nämlich der Känguru-Rebellion, vorlesen. So. Ich schlage das Buch auf. Ich fange an zu lesen und ich freue mich wirklich. Ich war richtig aufgeregt, weil ich habe ein bisschen, was heißt eine parasoziale Beziehung, aber die Bücher haben schon eine Delle in meinem Kopf damals hinterlassen. Und jetzt so 8 Jahre danach, oder eigentlich ja 12 Jahre, nachdem ich diese Reihe entdeckt habe, nochmal so daran erinnert zu werden und einen Nachfolger zu bekommen, das war schon irgendwie besonders so.
Ich finde das überhaupt kein Problem. Du darfst parasoziale Beziehungen zu Büchern haben.
Find's auch nicht
also
schlimm.
Also gut, leg los.
So. Das ist die zweite Seite. So. Falls du dich übrigens wunderst, warum ich gleich so komisch klingen werde beim Lesen, so klingt Marc-Uwe Kling in den Hörbüchern, die er selber einspricht, mit den verstellten Stimmen für quasi das Känguru und für seine Person. Also ich versuche das ein bisschen nachzuvollziehen oder nachzuimitieren. Das Beuteltier seufzt. Also, wenn in der Vergangenheit eine Hochkultur untergegangen ist, dann hatte recht verlässlich eine oder mehrere von 5 Katastrophen ihre Finger im Spiel. Erstens soziale Ungleichheit. Gesellschaften, in denen die Vermögensunterschiede zu groß werden, verlieren den Zusammenhalt und können implodieren. Haben wir, sag ich. Check. Gerade erst im Guardian gelesen. Die 0,001% der Überreichen der Welt haben 3-mal so viel wie die ärmste Hälfte der Menschheit zusammen. Da habe ich schon so eine kleine Dog Whistle gesehen, nämlich das Wort Überreiche. Und das Wort Überreiche haben sich so, Linksliberale mal ausgedacht, weil sie gesagt haben, das Wort Superreiche klingt zu positiv, weil super ist ja ein quasi positives Präfix und das müssen wir quasi das müssen wir ersetzen durch Überreiche, damit quasi das negativ geframed wird.
Also auch meiner Ansicht nach war das nicht irgendwelche Linksliberale, sondern es war Martina Linatas mit ihrem Buch oder mit ihrem publizistischen Werk. Das ist, glaube ich, Unverdiente Ungleichheit.
Ja, genau, wo man auch die offensichtliche Frage stellen könnte, was ist denn verdiente Ungleichheit? Aber die Frage ist ja hier, was sind denn Überreiche? Also was ist denn ein normaler Reichtum und ab wann ist man überreich? Und warum ist überreich nicht genauso positiv konnotiert wie super? Weil wenn ich sage, boah, das war richtig übergeil, das Essen gestern, ist ja ein verständlicher Satz. Da wird das ja nicht negativ verstanden. Oh, das war übergeil. Nee, es war supergeil oder übergeil. Und wenn ich sage, irgendwas war super scheiße, dann ist das nicht positiv aufgefasst. Dann wird das nicht positiv aufgefasst, sondern das ist immer noch ein Verstärker. Also, aber
also normalerweise würde man ja erwarten, dass hier der studierte Linguist haarspalterischer mit Sprache ist, aber tatsächlich wird hier mit dem Überreichtum wahrscheinlich ein Begriff eingeführt, der eine sanfte Verschiebung einleiten soll, die aber irgendwie quatschig ist.
Also
ich verstehe es eh nicht. Also ich meine, wie gesagt, linguistisch kann man eh sagen, dass es irgendwie ein bisschen Quatsch.
Ja.
Aber ich denke mir auch so, ja, was ist denn jetzt der Punkt? Wir sagen, also ich kann einfach auch sagen, Superreichtum ist scheiße, statt Überreichtum. Und dann kann ich gucken, was ich dagegen tun kann. Aber einfach nur das Wort zu verschieben, scheint mir auch wieder dieses Denken wach zu rufen, dass, ich will es nicht in der doofen Stimme sagen, aber dass Sprache Realität formt. Wenn ich es noch einmal höre, muss ich leider ausrasten. Ich habe dafür, glaube ich, einfach irgendwie, keine Ahnung, 15 Jahre diehard Identitätspolitik mitbekommen und Sprachpolitik. Und wie gesagt, ich bin ja bei auch gar nicht mal so wenigen sprachpolitischen Interventionen auch mitgegangen, aber das als politisches Programm zu erheben oder politische Programme damit zu ersetzen, da bin ich halt komplett raus. Deswegen finde ich es heutzutage ein bisschen albern, dass man wieder diese Form von Schachzügen vollzieht. Aber gut.
Ja. Naja, also der Begriff Überreich ist auf jeden Fall keiner, der irgendwie dem Universum des Linksradikalismus zugeordnet werden kann. Und deshalb war ich auf der zweiten Seite schon einfach komplett irritiert, weil ich mir halt dachte, wann ist man denn überreich? Wann ist man reich? Wann ist man zu viel reich? Entweder man hat irgendwas gegen quasi das Verhältnis von Kapital und Arbeit als kommunistisches Känguru oder Anarchist oder halt nicht. Und die beiden Personen hier scheinen kein grundsätzliches Problem damit zu haben. Nur ein paar haben halt ein bisschen zu viel. Aber naja, so. Auf Seite 25 ging dann die nächste Dog Whistle weiter und ich wurde mit folgendem Begriff konfrontiert.
Schön. Jedenfalls befinden sich sehr viele Menschen schon längst im Konflikt mit den Zuständen und sind insgeheim bereit, etwas dagegen zu tun. Sie fühlen sich aber alleingelassen oder schlimmer noch, leihen rechtsradikalen Faktenfeinden ihr Ohr.
Faktenfeind ist eine gute Beleidigung, sag ich. Mag ich. Und da, das ist eine der ersten Kritiken, die an der AfD und an irgendwie rechtsradikalen oder kapitalistischen Parteien geäußert wird. Und dann einfach nur zu sagen, es sind Faktenfeinde, da ist mein Misstrauen sehr gespiked. Man könnte in der heutigen Jugendsprache sagen, mein Cortisol wurde gemaxed. Mein Cortisol wurde gespiked, bitte Entschuldigung. Weil das ist so auch halt so eine linksliberalen Erzählung von wegen irgendwie die Fake News vergiften die Demokratie, wenn wir nur die AfD die ganze Zeit fact-checken würden, wenn wir nur Donald Trump mal wieder fact-checken würden, dann würden die Leute ja quasi auf den Weg der Vernunft kommen und dann würden die Lügen enttarnt.
Oder wenn
und
das Bundesverfassungsgericht endlich mal die AfD prüfen würde, nachdem
genau,
man
so.
Prüfdemos alle zwei Wochen gemacht hat.
So, auf die Prüfdemos werden wir in diesem Buch noch zu sprechen kommen.
Nein!
Ach du Heilige, so.
Oh Gott, ja
das
gut,
wirklich,
ja.
So. Also, Seite 36 wird das Wort Broligarch gedroppt und da habe ich mir dann gedacht, okay, Broligarch, woher kenne ich das nochmal? Von dem Buch von unserer lieben Freundin Aya Jaff, Broligarchie,
genau, ja.
Was ich auch rezensiert habe und was ich gut fand. Und ich habe dann so das Gefühl bekommen, Marc-Uwe Kling hat anscheinend die letzten Jahre einfach alle linken bis linksliberalen Diskurse so ein bisschen mitbekommen auf so einer Oberflächenebene. Und das Buch wird einfach so eine Regurgitation, also so ein Wiederkäuen von all diesen Diskursen. Und ich würde sagen,
also wo es ja eigentlich nur um so ein Anteasern geht durch prägende Begriffe, also wie Überreichtum von Linatas, wie Broligarchie von Aya
genau,
Jaff und so weiter.
Genau,
und so.
Und es geht nämlich noch weiter. Ich würde sagen, ich wurde komplett vindicated. Auf Seite 182, ich kann einfach mal vorgreifen, ist eine Passage und ich lese die jetzt vor und du musst mir sagen, wo hast du sowas schon mal gehört?
Genau, folgendes ist mein Angebot. Wenn es dem Markus Söder gelingt, auch nur einen einzigen Anbieter zu finden, der bereit ist, in Deutschland auf eigenes ökonomisches Risiko, das heißt ohne staatliche Garantien und Subventionen, ein Atomkraftwerk zu bauen, weil er ernsthaft daran glaubt, dass der Preis von Atomstrom wettbewerbsfähig sei, dann schreibe ich ein Loblied auf ihn.
Wo haben wir das schon mal gehört, Ole?
Weiß ich nicht, irgendwas zwischen Habeck und Neubauer?
Nein, das ist ja das genau das Argument, was Stefan Schulz die ganze Zeit macht in den 1920ern.
Ach so.
Über Atomenergie. Ja. Und auch meines Wissens nach Maurice Höfgen, dass man quasi sagt, Atomenergie ist so unrentabel und Atomenergie ist ohne einen staatlichen, starken Akteur gar nicht zu denken, der das halt alles ökonomisch
abdeckt. Aber das sagen also, die ja alle. Also das sagen auch die Grünen.
Die Passage habe ich wird 1:1 im 1920er Podcast schon mal gehört. Dann,
okay,
es geht weiter, Seite 228.
Ach, übrigens, ganz kurz. Jetzt nur, wenn du es so vorliest und ich nehme mal an, weil du gut Stimmen nachmachen kannst, ist es wirklich so, wie das Buch vorgelesen
ist. Es ist 1:1 so, das mache ich nicht, um dich zu nerven.
Ja. Nee, ich glaube schon, aber jetzt kann ich dir auch, glaube ich, sagen, warum ich diese Känguru-Chroniken nie mir angeschaut habe, weil ich habe das, glaube ich, einmal irgendwo gehört.
Ja.
Das ist für mich so ein Instant-Upturn. Also es fällt mir auch tatsächlich wahnsinnig schwer, dir zuzuhören, weil ich so genervt bin und mir die Fußnägel ausfallen von dieser Stimme.
Ja.
Da können die Klügsten... Also du hast ja gesagt, dass das Känguru wird nicht eingefangen.
Mhm.
Also inhaltlich nicht, aber ästhetisch ist es für mich auf jeden Fall ein Totalausfall.
Okay.
Ich möchte diesem Känguru nicht mehr zu. Aber gut,
hier musst du, leider. Ich lass dich hier nicht raus. So.
Ich jetzt durch, ja.
Auf Seite 228 kommt der nächste Begriff, nämlich Verschonungsbedarfsprüfung. Das kennen wir aus auch dem 1920er-Salon, in der Besprechung von Crazy Rich von Julia Friedrichs oder halt eben aus dem Buch von Julia Friedrichs. Wo es darum geht, dass irgendwann in den letzten 10 Jahren oder so wurde die sogenannte Verschonungsbedarfsprüfung möglich gemacht, dass quasi reiche Erben sagen können, dass sie quasi momentan kein Bargeld haben, um die Steuer zu bezahlen. Und dann muss man halt einfach keine Erbschafts- oder Schenkungssteuer zahlen. So. Und das ist auch, also das ist alles, das wäre alles so einzeln betrachtet gar nicht schlimm, weil die Sachen stimmen ja. Also, dass es eine Verschonungsbedarfsprüfung in Deutschland gibt, ist natürlich eine Sauerei. So. Aber so im Ganzen gesammelt ist es einfach, würde ich sagen, ein Hinweis darauf, dass Marc-Uwe Kling einfach nur die Diskurse in so linksliberalen bis linken Kreisen in den letzten Jahren medial rezipiert hat und jetzt nochmal alles wiederkäut.
Das ist ein Aber das ist erstmal okay. Also ich habe da jetzt erstmal per se nichts dran auszusetzen,
ja,
dass eine Person, die einen politischen Diskurs über diese Ebene von den Känguru-Chroniken auch kommentiert hat, sich jetzt eben nochmal hinsetzt und schaut, was ist die letzten Jahre passiert. Also da ist jetzt noch nicht so die Kritikwürdigkeit dran. Man kann das jetzt sagen, das ist jetzt keine besonders ausgefallene Lektüre. Und ich meine, das hattest du ja auch schon mal bei Jean-Philippe Kindler in der Kritik an seinem Buch über den Klassenkampf.
Dass ja, genau, das wollte ich gerade sagen. Das ist eigentlich... Das war eigentlich dieselbe Kritik, die wir damals in unserem allerersten gemeinsamen TikTok-Livestream an Jean-Philippe Kindlers Buch, damals Scheiß auf Self-Love, gib mir Klassenkampf, hatten, dass er quasi eigentlich auch nur diese medialen Diskurse rezipiert, wie wir als Medienkonsumenten, und dann die halt nochmal irgendwie wiedergibt. So.
Ja,
und,
also ich finde das jetzt per se nicht kritikwürdig. Man kann halt einfach nur sagen, es ist halt einfach keine überraschende Lektüre. Wenn du dich ein bisschen auskennst, dann wirst du einfach von diesem Buch in keinster Weise von irgendetwas überrascht oder inspiriert, weil es keine wirkliche Inspiration gibt. Es gibt einfach nur eben das Wiederkäuen. Aber wie gesagt...
Ich glaube, das Problem ist so ein bisschen, dass das zum Beispiel das Buch von Jean-Philippe Kindler ja dezidiert ein Sachbuch war. Es war ein populärwissenschaftliches Sachbuch. Aber das hier ist ein Roman. Also das ist ein literarisches Werk, was einen literarischen Anspruch oder eine Literarizität haben sollte. Und die ersten Bücher hatten das. Da komme ich auch gleich nochmal drauf zu sprechen.
Ja, Lehrstück.
In den ersten drei Büchern wurde kein einziges Mal, nicht kein einziges Mal, das ist vielleicht zu viel gesagt, aber es wurden so gut wie nie so tagesaktuelle Politiker genamedroppt. Es war alles so ein bisschen im Wagen. Und wenn zum Beispiel über die AfD gesprochen wurde, dann wurde sich eine fiktive Partei ausgedacht mit einem anderen Namen, die zwar offensichtlich darauf referiert, aber es wurden sich andere Protagonisten ausgedacht. Es wurden sich wirklich fiktive Politiker ausgedacht. Zum Beispiel wurde dann irgendwie nicht einfach nur gesagt, ja, Björn Höcke und Alice Weidel oder so, sondern in den ersten drei Teilen gab es dann die Politiker Jörg und Jörn Haider oder so. Also natürlich ist es ein Verweis auf Jörg Haider, quasi den SPÖ-Typen und so weiter. Aber das hatte Literarizität.
Es gibt eine gewisse Verfremdung.
Genau, es war eine Verfremdung. Es war nicht die tatsächliche Welt, in der wir leben. In diesem Buch ist nichts davon übrig geblieben. Auf so gut wie jeder Seite wird Merz genamedroppt, Markus Söder, Christian Lindner, Sarah Wagenknecht, Donald Trump sowieso. Und ich glaube, Trump kam dann auch in den ersten Büchern langsam vor im vierten Teil, weil der vierte Teil ist ja dann der erste gewesen, der quasi der einzige Teil, der nach der ersten Wahl von Donald Trump quasi
2016,
erschienen ist. So. Und auch da glaube ich, war es extrem sporadisch. Und das Buch ist halt einfach, würde ich sagen, es hat mich so wahnsinnig überrascht, wie wenig literarisch das ist. Also die literarische Qualität geht einfach gegen Null. Und wenn man das dann damit mischt, dass man halt so ganz offensichtlich einfach nur ein weiterer linker, linksliberaler Medienkonsument ist und diese ganzen Begriffe quasi lernt und irgendwie mal hört und dann gibt man die wieder in einem Buch, was, sage ich auch in meinem Video, basically ein Heute-Show-Skript ist. Also da wird nochmal alles Tagesaktuelles...
Aber wirklich ein Sadist gewesen. Also das Tages... Heute-Show-Skript ist schon hart.
Das ist schon heftig. Aber es ist halt wirklich, das Buch hat kein bisschen... Also keine Qualitäten von einem Roman. Es gibt auch keine... Es gibt nicht mal den Ansatz von einer Handlung irgendwie. Also es gibt irgendwie... Das fängt irgendwie an, dass sie halt sagen... Also das Känguru und Marc-Uwe Kling, dass sie rebellieren wollen gegen die Zustände. Es wird auch nie wirklich erklärt, was die Zustände sind und wie man rebelliert, sondern sie rebellieren einfach gegen die Zustände und sie wollen genügend Leute anwerben, die quasi mit ihnen rebellieren.
Ja, und ich wollte ganz kurz noch, bevor du auf diesen Rebellionsbegriff kommst und weiter in dem Buch gehst, wollte ich kurz noch eine andere Achse der Kritik hier einführen, weil ich ja gerade gesagt habe, ich finde es erstmal nicht schlimm, wenn Diskurse auch einfach nur wiederholt werden, weil Leute müssen sie auch irgendwie mitbekommen. Mhm. Aber wir befinden uns ja hier bei dem fünften Buch einer Reihe, von dem ausgegangen werden kann, dass die Fans das bereits wissen und kennen. Also dass die bereits die vorangegangenen Bücher in großen Teilen gelesen oder gehört haben werden, bevor sie sich diesem neuen Buch widmen. Und dann ist diese Frage, Frage, welche Literatur eigentlich gezeigt wird und wie tiefgehend die Lektüre ist und ob das nicht nur ein oberflächliches Wiederkäuen ist, durchaus wichtig, weil es hier eben nicht darum geht, anders als in den ersten Büchern, einem vielleicht leicht anpolitisierten Publikum eben politische Begriffe näher zu bringen, sondern hier geht es ja schon um Leute, die bereits dieses Priming, diese Bildung genossen haben. Also er könnte sich ja erlauben, dadurch, dass es so ein Buch ist, was so spät in der Reihe ist, eben viel tiefer zu gehen als in den anderen Büchern.
Vor allem, weil er ja einfach so wahnsinnig erfolgreich und bekannt schon ist und er halt weiß, dass es ganz, ganz viele Leute gibt, die ihn kennen und die einen positiven Bezug schon zu ihm haben und er sich ja dadurch auch quasi mehr rausnehmen könnte. Aber das Gegenteil passiert. Also,
was passiert jetzt mit der Rebellion? Was hat
es also genau, es wird, ich wünschte, ich könnte das erklären, aber es wird nie, es wird nie klar gemacht, was er eigentlich mit gegen die Zustände rebellieren meint. Und das führt so weit, dass er irgendwann einen CDUler, also der Protagonist trifft einen CDUler auf der Straße und die fangen dann an zu reden. Und dann sagt er im Prinzip, ja, hier auf Seite 131 war es, ein Gedanke dazu, sage ich, ob man die CDU jetzt mag oder nicht, sie ist eine wichtige Karte, so unten rechts der Mitte im Kartenhaus. Wenn die umfällt, das wäre schon schlecht fürs ganze Kartenhaus. So. Und dann sagt der andere Typ, und was soll ich da machen? Und dann sagt Marc-Uwe Kling, gründen Sie doch zum Beispiel einen Arbeitskreis. Christdemokraten in der CDU. Und dann bla bla bla, sagt der andere Typ, wenn ich das tue, wären Sie dann bereit, mich zu wählen? Ich gucke ihn an, als hätte er vorgeschlagen, dass ich mich direkt vor jedem Auftritt angekleidet in eine Badewanne und voll Wackelpudding lege. Nein, sage ich, aber ich wäre jederzeit bereit, Sie auf eine Apfelschorle einzuladen. So nämlich, sagt Herr Schmuhlmann, das ist doch ein Anfang. Dann setzt er sich überraschenderweise zu mir an den Tisch. Hertha, rufe ich in die Kneipe hinein, 2 Apfelschorlen bitte. Christdemokraten in der CDU, sagt Herr Schmuhlmann, nicht doof. Ich hätte sogar einen Slogan für Sie, sage ich. Lieber ausgemerkelt als ausgemerzt. So, das ist die politische, das Level an politischer Radikalität und ich zeige es einfach mal in die Kamera. Ich habe hier drunter geschrieben, what the fuck? Also das war meine Reaktion auf diese Passagen, weil ich mir denke, das ist ein Anarchist, das ist ein Typ in einem Buch, ein Protagonist von einem Buch, wo es explizit um Linksradikale geht, die linksradikale Ideen äußern und besprechen. So. Und im 5. Teil spricht dieser Typ mit einem CDUler und sagt, ja, es ist ganz wichtig, du bist ein wichtiger Teil des Kartenhauses. Und ich denke mir nur,
wir haben viele Meinungen, wo wir auseinandergehen, aber ich finde es in der Demokratie wichtig, dass wir zusammen noch eine Apfelschorle in der Bar trinken können.
Ganz genau. Ist einfach toll. Lieber ausgemerkelt als ausgemerzt. Also da ist mir wirklich die Hutschnur geplatzt. So. Auf Seite 54 kam dann der erste richtige Klopper, wo ich gedacht habe, das kann hier gerade nicht wahr sein. Das Känguru sagt, tax the rich. Und dann geht's weiter. Sagt der andere Person, und dit gefährdet ehrlich gesagt unsere Demokratie, also die Oligarchen, die quasi so viel Geld haben. Und dann bla bla bla, und 10, dann denken sie sich die Steuer aus, 10 von 10 oder so, oder 10, wie war's? 10 ab 10, genau, also ab 10 Millionen Euro im Jahr muss man irgendwie 10% Vermögenssteuer zahlen oder so. Also man könnte jetzt ja einfach sagen, hey, ich bin ein kommunistisches Känguru. Ich lehne das Konzept Privateigentum ab. Ich möchte, dass niemand mehr Kapitalist ist. Ich möchte eine kommunistische Weltrevolution. Und ich möchte, dass niemand mehr irgendwelche Vermögen hat, die er kapitalistisch für sich nutzbar machen kann. Und der Witz ist, genau so wird in den ersten 3 Teilen geredet. Und hier in diesem Teil, in dem 5. Teil, sagt das Känguru ganz im Ernst, tax the rich, nicht mal eat the rich oder so. Wo man auch sagen könnte, okay, gut, tax the rich, weil dit gefährdet ehrlich gesagt unsere Demokratie und dann geht's noch weiter und 10 Mios finde ich wirklich großzügig als Grenze. Wenn du genau 10 Mios hast und damit 7% Rendite machst, hast du 700.000 im Jahr. Braucht man keinen Bierdeckel für 700.000 fürs nix tun. So großzügig bin ich. Also man gönnt den Leuten nochmal 700.000 Euro Rendite jedes Jahr. Einfach so, weil man ist ja so linksradikal. Dann habe ich mir gedacht, okay gut, wir haben vorhin die Verkaufszahlen von den Känguru-Büchern.
Ich wollte gerade sagen, die 10 Millionen, die waren doch noch irgendwo.
Die 10 Millionen, die habe ich heute schon mal gehört.
Ja, ja.
Es ist wirklich, es ist komplett Wahnsinn. So.
Also da kommen ganz sanft die materiellen Interessen des Autors durch.
Also man kann sie, würde ich sagen, schon mal.
Aber ich verstehe das nicht, weil ich meine, die materiellen Interesse des Autors könnten ja dort durchkommen, wo der Autor selber als Figur spricht.
Ja.
Oder er existiert auch als reale Figur.
Ja, genau.
Das mag
genau.
Ein in dem
genau, und es wird auch überhaupt keinen Bezug darauf genommen, wie erfolgreich er ist. Also das könnte man ja einbauen in ein neues Buch, von wegen, hey, ich als Autor, also weil die Bücher existieren auch in den Büchern. Also es ist quasi.
Weil dann wäre es ja auch interessant gewesen, weil dann würde ja seine eigene Klassenposition, ja, die nun mal eben jetzt eine andere ist, dadurch, dass er mehrfacher Millionär wahrscheinlich ist, reflektiert werden und auch vielleicht kritisiert werden von diesem Känguru. Und ich meine, dass wir in einem System leben, das es Leuten auch erlauben kann, Millionären zu werden und nur sehr wenigen, das kann man ja auch mit bedenken. Und dass man, auch wenn man das vielleicht wirklich dieses Glück hat und viele Menschen beglückt hat und auch viele Leute sagen würden, okay, ein paar Millionen auf dem Konto, wenn du mehreren Millionen Menschen irgendwie eine interessante Lektüre gegeben hast, bitte go for it. Also selbst diese Form von Rechtfertigung von Ungleichheit, die ja insbesondere bei Leuten, die künstlerisch aktiv sind und Dinge veröffentlichen, glaube ich, in breiten Teilen der Gesellschaft auch akzeptiert wird.
So. Ja. Ja.
Das könnte man ja alles mit reinnehmen und dann kann es aber mal schmerzhaft werden, mal ein bisschen sich auch entspannen, weil man vielleicht nicht in diesem Sinne von struktureller Ausbeutung irgendwie profitiert wie ein Konzernboss, weil das einfach nochmal ganz andere Maßstäbe sind und dann aber auch sehen, wo vielleicht die Parallelen sind. Das könnte man ja alles aufarbeiten. Das wäre durchaus interessant geworden. Also es ist jetzt nicht so, dass er kein Material
davon
gehabt hätte.
Ja, nichts davon passiert. Es wäre wirklich interessant gewesen, weil in den Büchern ist es auch so, dass die Figur Marc-Uwe Kling auch die Bücher tatsächlich schreibt. Also in Büchern wird quasi Verweis auf die Bücher genommen. So, dann könnte man in einem neuen Teil zum Beispiel sagen, hey, also in einem Dialog zwischen dem Känguru und dem Protagonisten so, hey, ich bin ja jetzt quasi Multimillionär geworden durch die Bücher über unsere beiden Eskapaden und was machen wir jetzt denn damit? Wir sind beide linksradikal, aber also ich bin jetzt schwer reich und du bist ein kommunistisches Känguru. Was macht das denn mit dir, dass du quasi jetzt auch von diesen Vorzügen profitierst, dass du quasi eine WG mit einem sehr wohlhabenden, erfolgreichen und berühmten Typen hast, so? Nichts davon wird irgendwie aufgegriffen. Es wird nicht mal irgendwie auch nur ansatzweise reflektiert, dass man mit Geschichten über Linksradikalismus einfach sich eine goldene Nase verdient hat. Was, wie du sagst, was heißt in Ordnung ist, aber auf jeden Fall mal weniger moralisch verwerflich ist, als wenn jemand halt sein Kapital in dem Sinne nutzbar gemacht hat und halt Arbeitskraft einkauft und dadurch sein Vermögen vermehrt. So, weil wenn einfach Millionen Leute deine Geschichten kaufen, ist es ja offensichtlich weniger.
Das ist vielleicht auch das, was Linates dann meint, wenn sie sagt, auch verdiente Ungleichheit. Also eine Gesellschaft kann durchaus Ungleichheit ertragen, insofern diese Ungleichheit als gerechtfertigt erscheint. Wie sie gerechtfertigt wird, kann man natürlich immer wieder angreifen, aber das ist ja erstmal nichts, was irgendwie übernatürlich gesetzt ist. So.
Ja.
Aber egal, gut.
Und dann, muss man sich ja schon fragen, okay, wenn hier schon über unsere Demokratie geredet wird, wie blickt das kommunistische Känguru denn eigentlich auf Deutschland und auf den Industriestandort BRD? So, Seite 75 gibt Aufschluss darüber. Übrigens, selbst wenn man ekelhafterweise aus einer national-egoistischen Perspektive argumentiert, sind die Pläne der National-Neoliberalisten totaler Humbug. Denn was würde es bedeuten, wenn man ihre sogenannten Remigrationspläne umsetzt, Was glaubst du passiert, wenn man Millionen von Menschen mit Migrationsgeschichte aus Deutschland deportiert? Hast du schon mal von der Alterspyramide gehört, du Brain? Das Einzige, was Deutschland in der Beziehung am Laufen hält, ist Migration. Wenn die stoppt, dann würde also erstens das Rentensystem zusammenbrechen. Zweitens, warst du in letzter Zeit in einem Krankenhaus, in einer Pflegeeinrichtung, in einem Altersheim? Denk dir die Menschen mit Migrationsgeschichte weg, dann stehst du vor dem völligen Zusammenbruch des Gesundheitssystems. Und die Wirtschaft? Es gibt hier eh schon Arbeitskräftemangel. Voll die geile Idee, also mega viele Menschen zu deportieren. Voll die geile Idee jedenfalls, wenn du vorhast, die deutsche Wirtschaft zu ruinieren, wenn das mal nicht zur Deindustrialisierung Deutschlands führt.
Also ich würde sagen, das Känguru ist eindeutig sozialdemokratisch geworden.
Also ich würde sagen, das Känguru ist auf jeden Fall in die Grünen eingetreten.
Ja, oder die Grünen von mir aus. Also die Kapitalinteressen des deutschen Staates samt seines Volkes müssen gewahrt werden.
Wurden komplett inhaliert. Und das sage ich auch in meinem Video. Die meisten der Punkte, die das Känguru hier sagt, könnten auch von einem liberalen CDUler kommen. Also von einem keine Ahnung, Hendrik Wüst oder so.
Ja,
oder
ich meine, at this point ist ein liberaler CDUler nicht zu unterscheiden von einem mittigen SPDler, nicht zu unterscheiden von einem Realo-Grünen.
Ja, also, ja, so. Ja. Und also das ist einfach die Position, die da auf 270 Seiten rausgeballert wird.
Und
auf,
als kommunistisches Känguru weiterhin geframed wird.
Es, ja, jein. Also,
oder, also findet ich es glaube, statt, oder wie wird das...
Nein. Es, also Karl Marx wird einmal genamedroppt und in den alten Büchern war es so, dauernd ging es irgendwie um Marx. Also das Känguru hatte dauernd auch Marx-Engels Werke in seinem Känguru-Beutel. Es wurde dauernd mit Verweisen auf das Kapital, auf Hegel, auf Marx gespielt. Hier kommt Marx einmal vor und zwar um ihn zu kritisieren, weil er eine quasi teleologische Geschichtsphilosophie betreibt. Ähnlich wie Hegel und Fukuyama. Und das Känguru findet die alle blöd. Also sagt, das ist alles falsch. Also das einzige Mal, dass Karl Marx vorkommt, ist, um ihn zu kritisieren. Und das Wort kommunistisches Känguru kommt gar nicht mehr vor. Oder ich habe es zumindest nicht gelesen. Und es kann sein, dass ich mich jetzt nicht täusche, aber es kommt so gut wie nicht vor. Und ja, es ist ja aber offensichtlich
Simon, vielleicht muss man auch einfach irgendwann sagen, es ist auch einfach das Alter. Es gibt da dieses dieses wunderbare Zitat. Ich weiß nicht, ob du es schon mal gehört hast. Es lautet, wer in seiner Jugend kein Kommunist war, hat kein Herz. Und wer es im Alter immer noch ist, hat keinen Verstand.
Und ich sag mal so, wer mit 20 kein Kommunist ist, oder nein, ich frame es anders, wer als niedrig verdienender Kleinkünstler kein Kommunist ist, der hat kein Herz, und wer als berühmter Multimillionär immer noch Kommunist ist, der hat keinen Verstand.
So kann man es zum Beispiel sagen.
So kann man es auch sagen. Und also, ja, es geht dann weiter. Irgendwie, es wird dann nochmal gesagt, ja, die fragilen Männer-Egos, die haben eigentlich Schuld an den Oligarchen und an den Diktatoren und so. Das sind alles nur fragile Männer-Egos. Auf Seite 86 wird die einzige Kritik an den Grünen formuliert, wo man sich denken könnte, aktuell hätte man als kommunistisches Känguru ganz schön viel an den Grünen zu kritisieren. Aber nein, ich lese vor, die einzige Kritik an den Grünen. Und die Grünen, das sind die kleinen Rumpelwichte, die stehen im Wald, verstehen die Welt nicht mehr und sagen immer, wieso denn bloß? Pfui, pfui, wieso denn bloß?
Das ist die Kritik.
Das ist die Kritik an den Grünen.
Wow, das war heftig. Das war ein krasser... Die sind jetzt so verbrannt. Die müssen sich erstmal ein paar Jahre wieder erholen.
Die müssen sich mal wirklich... Also, das ist ja wirklich heftig. So, dann... Ab Seite 101 wurde es dann richtig schlimm. Da fängt das Känguru an, über die FDGO zu reden. Also die freiheitlich-demokratische Grundordnung.
Also eigentlich darum, das Gründungsmanifest der aufrechten Demokraten.
Das ganz genau. Das Känguru ist ein aufrechter Demokrat. Anders kann man das gar nicht.
Anders kann man das gar nicht beschreiben.
Also es geht um das AfD-Verbot und sagt das Känguru
ganz
hier.
Ganz kurz, bitte, Simon, ich schaff's nicht mehr. Ich schaff's nicht mehr. Also ich kann, bitte wähle irgendeine an. Mach's bitte im Steinmeier oder im salbungsvollen Ton des steinmeierschen Biers. Ich weiß es nicht, aber irgendwas anderes.
Irgendwas muss ich machen. Übrigens können die anderen Parteien die AfD ja gar nicht verbieten, sagt das Känguru. Sie können nur das Bundesverfassungsgericht bitten, zu prüfen, ob die AfD des versuchten Mordes an der freiheitlich-demokratischen Grundordnung in Deutschland schuldig ist oder nicht. Also wirklich,
hier gehen sofort die Prüfalarmglocken an.
Ach Gott. Dann wirklich, also eine Seite weiter. Ja, der rebelliert mit Nummer 3 auf meiner Liste. Hier der Vorschlag. Es muss einfach jede Partei standardmäßig alle paar Jahre zum TÜV. Zum TÜV? Ja, zur totalen Überprüfung der Verfassungstreue. Und zwar ganz automatisch.
Denn nee, Moment, ist das Känguru?
Das immer ist noch das Känguru. Känguru. Das
ist das. Warte mal, aber wenn das die Position des Kängurus sind, sorry, was ist dann die Position von Marc-Uwe Kling?
Ich weiß es nicht. Also,
Die
sind sich einfach einig. Die sind sich einfach immer einig. Also,
was?
Der eine sagt,
warte mal, stopp. Ich dachte, dass bei den alten Büchern war doch der Witz, dass sie sich halt streiten und widersprechen Interessen und Erklärungen und.
Ja, genau. Das
Ach, und jetzt nicht mehr.
Nein, wir sind doch alle im nationalen Wir untergegangen. Und wir sind alle aufrechte Demokraten. So, wir sind alle Deutsche.
Das ist ja interessant. So. Ach so. Weil ich dachte weil irgendwann, da kannst du ja eigentlich schon noch irgendwie so ein Fascho sein oder so, um dann da noch eine Gegenrede zu leisten von noch weiter
Ja, so okay, weit ja, kommt okay, es gut, gibt doch diesen,
ich wollte nur verstehen.
Dieses Zitat von Kaiser Wilhelm oder so irgendwie, ich sehe keine Sozialdemokraten, keine so und so mehr, ich sehe nur noch Deutsche. Hat er nicht irgendwie vor dem Ersten Weltkrieg das gesagt oder so?
Ja, ach, war egal, nicht Michael Smith, der gesagt hat, es gibt nur Männer und Frauen und Familien?
Ja, ja, nee, aber da gibt es ja jetzt vor allem quasi überhaupt keine, also Kommunisten und Anarchisten gibt es sowieso nicht mehr, aber es gibt auch keine grünen SPDler mehr, es gibt nur noch Deutsche. So.
Ja, also ich wollte mit Michael Thatcher eigentlich nur sagen, es gibt nur noch die Demokraten, also die aufrechten Demokraten, es gibt die Feinde der Demokratie.
Ja, ja. Mehr auch nicht. So, dann, ich muss jetzt ein bisschen mehr durchhasten. Also 129, nee, 129, da geht es darum,
also
hier,
ich finde wirklich, dass wir das mal ausführlich, weil ich finde, ein solches Buch ist eine Zeitdiagnose. Wir besprechen immer wieder ähnliche Themen und ähnliche Tendenzen und dieses Buch ist ja, wie oft Bücher halt, einfach der kondensierte Ausdruck genau dieser Stimmungen und dieser politischen Bewegungen. Und ich weiß nicht, ob wir überhaupt heute noch zu Sophie Passmann kommen oder ob ich mir das nicht für nächste Woche aufspare, weil ich finde es ganz bedeutend, dass wir in aller Ausführlichkeit dieses Thema besprechen. Deswegen keine Eile, bitte.
Okay, gut. Naja, gut. Dann, du wolltest es nicht anders. So, Seite 129. Ich meine nur, damit nicht noch mehr Politiker ihre Witze bei der AfD klauen müssen, könntest du doch, wenn du Satiriker wärst, einige Karlauer zum Beispiel über den Bundeskanzler anbieten, die dann jede demokratisch gesinnte Person kostenlos verwenden darf. Ole, bist du heute demokratisch gesinnt?
Heute bin ich demokratisch gesinnt, aber ich war es, glaube ich, vor allem so zwischen 11.30 Uhr und 15.15 Uhr.
Mhm. Okay.
Aber es ist schon noch so ein Demokratie-Bullshit-Bingo, oder?
Es ist 100% Demokratie-Kitsch. Also es ist wirklich, also es ist ununterscheidbar von einer Rede von, keine Ahnung, Franziska Brandner, von den Grünen oder Lars Klingbeil oder Olaf Scholz oder, wie gesagt, Hendrik Wüst. Also es ist wirklich unsere Demokratie. Wir müssen unsere Demokratie retten, die Überreichen, keine Ahnung, Ungleichheit ist schon noch nicht so gut. Irgendwann wird dann noch gesagt, ja, E-Autos sind schon richtig, richtig geil, viel geiler als Verbrenner, wo ich mir denke, das könnte 1:1 von der deutschen Autoindustrie so kommen. Also da wird sich nochmal schön quasi in den Kapitalstandort Deutschland einfach reingedacht. Auf Seite, so, genau, ich lese dir schon mal einfach die zweitkrasseste Stelle vor. Die krasseste Stelle kommt noch, da arbeiten wir uns quasi langsam drauf vor. Aber die zweitkrasseste Stelle ist zum Beispiel folgende, da sind die wieder auf einem AfD-Event und das Känguru sagt, ist da ein Muster? Ich glaube, ich kann da ein Muster erkennen. Sie machen kurz gesagt keine Politik für Deutschland, sondern für ExxonMobil, Putin und die OPEC-Staaten. Wissen Sie, wie unter nationalistischen Gesichtspunkten sinnvolle Energie aussehe? Kommunale Windparks. Deutsche Unternehmen bauen mit größtenteils deutschen Rohstoffen deutsche Windräder in deutschen Kommunen, die deutschen Windernten und der Gewinn verschwindet nicht in den Taschen internationaler Energieriesen, sondern fließt in die deutschen Kommunen zurück. Das sagt ein kommunistisches Känguru. Ich kann es nochmal wiederholen.
Nee, ich möchte. Nee, komm. Ich habe gesagt, ich habe gerade noch gesagt, wir sollten das ausführlich besprechen. Ich muss sagen, ich bin gerade voll dabei, es zu bereuen.
Es ist wirklich, ja, du, ich sag mal so, du wolltest es nicht anders. So. Die drittschlimmste Stelle, die schlimmste hebe ich mir immer noch weiter auf. Hier. Am Digital Independence Day nimmt man sich Zeit, diesen einen Wechsel durchzuführen, von dem man schon sehr lange weiß, dass man ihn machen könnte. Es mangelte nur am Moment, es auch zu tun. Also zum Beispiel weg von X zu Mastodon, von WhatsApp zu Signal oder Threema, von Google zu Ecosia oder DuckDuckGo, mal in die Mediathek gucken und dafür Prime kündigen, von Amazon zur lokalen Buchhandlung oder wenn man nicht ohne großen Versandhändler klarkommt, dann halt zu Otto, Konrad oder einem beliebigen anderen altdeutschen Vornamen. Das Ziel ist einfach weniger Abhängigkeit, weniger Monopol, weniger Überwachungskapitalismus. Also man will weniger Monopol und meint damit weniger US-Monopol und man hat überhaupt kein Problem damit mit deutschen oder europäischen Kapitalisten und Ausbeutern und Überwachungskapitalisten. Also es ist wirklich, es ist so Banane. Ein kommunistisches Känguru will den europäischen Kapitalstandort stärken. Das kann man sich wirklich einfach nicht ausdenken.
Ja, wahrlich nicht. Okay, ja.
Ja, hast du heute schon den deutschen Kapitalstandort gestärkt, Ole? Bist du etwa kein aufrechter Demokrat? So. Und jetzt kommt die krasseste Stelle. Die möchte ich, also da hat es mir wirklich die Socken ausgezogen. Dann scheint es mir, als hätte ich eine Wissenslücke. Also keine der üblichen Wissenslücken, mit denen ich mich abgefunden habe, die sogar oft ein besseres, weil sorgenfreieres Leben ermöglichen, also zum Beispiel Wissenslücken über Klimakipppunkte, über das wahre Ausmaß von Putins hybridem Desinformationskrieg gegen das Gute an sich oder eine fundierte Schätzung, wie viel Zeit uns als Spezies noch bleibt. Wie viel hast du mitbekommen von Putins hybridem Desinformationskrieg gegen das Gute an sich? Und meine zweite Frage wäre, was ist das Gute an sich?
Also das Gute an sich ist ja das, was wir bereits jetzt auf wahrscheinlich 150 Seiten vom Känguru vorgebetet haben.
Also deine Antwort ist viel zu lang. Das Gute an sich sind wir.
Ja, das
wir.
Meine ich ja.
Also wir. Das ist ja das ja. große nationale, demokratische Wir. So. Das ist das Gute an sich. Und da ist auch egal, dass die EU ein Grenzregime aufgebaut hat, was tausende Tote jedes Jahr kostet. Entweder, weil man sie ersaufen lässt oder weil man sie direkt selber erschießt. Da spielt es überhaupt keine Rolle, dass wir, also die europäischen Staaten, 2 Jahre lang einen live gestreamten Völkermord unterstützt haben. Und da spielt es überhaupt keine Rolle, dass in den eigentlich so gut wie allen europäischen Staaten und darüber hinaus die Entwicklung immer nur in die Richtung geht, dass diejenigen, die wenig haben, noch ein bisschen mehr weggenommen bekommen, damit die Leute, die viel haben, noch mehr bekommen. So. Und das musst du alles ausblenden, das musst du alles vergessen, weil das ist alles irrelevant, weil wir sind das Gute an sich. Und gegen uns gute Leute führt der Putin einen hybriden Desinformationskrieg.
Also ich finde das tatsächlich auch immer wahnsinnig schwierig, das irgendwie zu verifizieren, woraus dieser hybride Desinformationskrieg besteht. Also dass es natürlich Staaten gibt, die auch Propagandamaschinen haben, die irgendwelche Botnetzwerke haben.
Ganz klar.
Das ist völlig klar.
100%.
Ich frage mich nur oft, wie stark der Einfluss derselben ist. Weil wenn ich gleichzeitig dann sehe, wie Meinungsführerschaft in der realen Welt aussieht, nämlich dass Leute auf mich zukommen und fragen, hast du den Podcast von Tim Gabel von, also ich habe jetzt so einen Podcast.
Ben Ungeskriptet.
Ja, Ben Ungeskriptet von mir. Also ja. Ich wollte jetzt nur sagen so, ich wollte jetzt nicht Tim Gabel als Putin-Hybrid finanziert oder so darstellen. Ich wollte einfach nur sagen, es sind normalerweise Personen, die kommen und sagen, ey, hast du das neue Video von XY gesehen? Das macht was mit mir. Das fand ich irgendwie interessant, fand ich irgendwie gut. Dass es sicherlich auch einige Zahlungsströme gibt an gewisse Personen in Deutschland, also irgendwelche InfluencerInnen. Das steht sicherlich auch außer Frage. Aber ob das wirklich der Punkt ist, weshalb eine gewisse Propaganda fruchtet oder nicht, wage ich einfach mal zu bezweifeln.
Ja, und ich würde halt auch mal ganz stark bezweifeln, dass es irgendwie ein Alleinstellungsmerkmal vom putinistischen Regime ist, dass man in geopolitisch verfeindeten Staaten seinen Einfluss geltend machen möchte und dass man von Zwietracht und von, also dass man seinen Informationseinfluss da irgendwie geltend macht. Also das machen alle, garantiert alle großen
das machen garantiert
Staaten
alle.
Auf dieser Welt.
Und das ist ja auch erstmal soweit okay, im Sinne von, dass man es einfach als
das ist einfach so.
Genau, als eine realistische Strategie anerkennen
genau,
muss.
Also,
das ist einfach
also wenn man in einer Welt von halt der großen Staatenkonkurrenz lebt, dann ist es Teil davon. So.
Aber gleichzeitig bemerke ich ja an dieser Form von Kritik, wie sie dann in diesem Buch vorgebracht wird, dass jegliche Art von Spaltungserzählung, jegliche Art von Infragestellung dieses nationalen Wirs eigentlich nur noch als ein Eingriff eines außerstaatlichen Macht oder eines verfeindeten Staates erklärt werden kann.
Ja.
Ein Symptom, das schlicht und ergreifend die Militarisierung eines zivilen Diskurses ist. So, weil die Militarisierung halt nur noch Freund und Feind kennt und nur noch das geschlossene Volk, der gemeinsame Volkskörper, der dann auch entsprechend bereit ist, an der Front für die innere Meinungsfreiheit zu kämpfen. Aber die Meinungsfreiheit darf sich eben nur sofern entfalten, insofern sie dieses Gesamtgebilde nicht in Gänze angreift. Sonst bist du halt ein Putin-Troll.
Und sonst bist du der Volksfeind.
Was dir oder noch viel stärker Ole immer und immer wieder vorgeworfen werdet, dass ihr halt eine Spaltungserzählung vorantreibt, die 1:1 so von Putin kommen könnte, wohingegen das ja komplett falsch ist, weil ihr richtet ja einfach eine komplett staatskritische Kritik aus, die nicht von Putin kommen kann, weil er überhaupt nicht staatskritisch ist. Also, Also es geht ja auch nicht darum, dass ihr jetzt nur noch euch erneut vom Regime unter Putin irgendwie distanziert, weil das eh Quatsch ist. Also dass das natürlich ein Regime ist, und das hatten wir auch schon im Podcast gesprochen, das ist ja selbstverständlich. Also da finde ich eine Distanzierung auch irgendwie so ein bisschen quatschig. Aber wenn ein gesamter Diskurs so tut, als ob andere Demokratien, die eben gegen Russland kämpfen, so Friede, Freude, Eierkuchengesellschaften sind, wo eigentlich alles läuft und bereits die Menschenrechte verwirklicht sind und so weiter und so fort, dann kann man da nicht mitgehen aus einer linken Perspektive. Es geht halt nicht.
Ja, ja.
Und dass das irgendwie nicht mehr gesehen wird, das ist für mich eben genau das, diese Militarisierung eines zivilen Diskurses. Es gibt nur noch ein Freund-Feind-Denken und nicht mehr, also eine Freund, und zwar ein Freund-Feind-Denken, was auch nur noch eine Front kennt. Es gibt nicht mehr mehrere Fronten. Also,
ja. Also du denkst ja aber schon wieder zu viel an Krieg, und das gefällt mir nicht. Also hier in diesem Buch wird Krieg und das Thema der kriegerischen Auseinandersetzung wirklich zum Erbrechen behandelt, ja. Und ich möchte dir einfach mal wirklich... Nein, das war Ironie. ich will dir die einzige Stelle vorlesen in diesem gesamten Buch, wo es irgendwie um tatsächlich Krieg geht und dass Krieg irgendwie momentan die Welt wirklich in den Abgrund reißt.
Das ist doch genau das, was ich gerade gesagt habe. Also das ist ja genau die Bestätigung meiner Theorie, dass die Militarisierung des zivilen Diskurses ja auch mit sich bringt, dass wir gar nicht mehr über den Krieg sprechen müssen, sondern wir müssen unsere gesamte innerländische Diskussion auf eine Weise anpassen, die vorbereitet und anschlussfähig macht auf alle die Kriegsthemen, die in Zukunft kommen werden, wenn man dann mal ordentlich aufgerüstet ist und es losgeht.
Ja. Also hier geht's quasi los. Und das mit der Klimakrise ist auch scheiße. Also es ist alles das Känguru, was das sagt. Und das mit der Klimakrise ist auch scheiße. Richtig kacke. Auf jeden. Das muss ich noch zugeben. Sieht man ja immer wieder. Jetzt höre ich schon einen Troll reinrufen. Aber früher. Ja, Alter. Früher gab's auch Extremwetter, aber halt nicht so oft. Also lern mal Statistiken zu lesen und lass uns so in Ruhe mit deiner anekdotischen Evidenz. Naja. Also da habe ich... Für wen ist das geschrieben? Also wen will man damit noch erreichen? Das ist so eine Passage straight aus 2019. Lern mal Statistiken zu lesen, Alter. Bist du irgendwie ein Troll oder so? Also was lese ich hier? So, dann geht's weiter. Und die ganzen Kriege, die sind auch furchtbar. Das ist mal kurz zusammengefasst der Stand der Dinge. Das war's. Das ist alles, was in diesem Buch konkret über Krieg steht.
Das ist richtig krass. Das ist schon krass.
Alter, Ole, es ist so heftig. Es ist so heftig. Und ich könnte noch wirklich tausend Sachen vorlesen. Also zum Beispiel noch vielleicht eine kurze Stelle. 185. Ich hasse es, wenn man aus Versehen schlechte Milch in guten Kaffee kippt, schluchze ich. Dadurch wird das Ganze ungenießbar. Ich wische eine Träne weg. Es ähnelt dem, was der letzten Regierung passiert ist, dadurch, dass man die FDP reingekippt hat. Ja, die letzte Regierung war nämlich perfekt. Das war ein richtig guter Kaffee, bis man die sauer gewordene Milch namens FDP reingekippt hat. Also da ist wirklich, also da, das ist die politische Haltung. Rot-Grün, Grün und SPD ist guter Kaffee. Die machen alles richtig. Und nur die FDP hat ein bisschen gestört. Alles andere war tipptopp. Keine Widerworte, so. Und das wäre alles halb so wild. Das ist alles furchtbar, ja. Aber das wäre alles noch halb so wild, wenn das wenigstens lustig wäre. In diesem Buch gibt es wirklich Kapitel ohne eine einzige Pointe. Ich habe manchmal an das Ende von Kapiteln geschrieben, wo ist die Pointe? Weil ich sie einfach nicht finde. Und wenn dann mal irgendwie versucht wird, Witze zu machen, dann sieht das folgendermaßen aus. Ich meine, vielleicht, du kennst die anderen Bücher nicht. Die anderen Bücher waren zum Teil wirklich lustig. Also das hat offensichtlich ein humorbegabter Mensch geschrieben. Und das sieht jetzt momentan folgendermaßen aus. Ich lese vor. Das Kapitel ist jetzt aus der Sicht vom Känguru geschrieben. Ich schlappe in die Küche und werfe einen Blick auf Marc-Uwes Frühstück. Wie so oft durchzuckt mich aus dem Nichts ein genialer Satz, und in meiner unendlichen Großzügigkeit teile ich ihn natürlich gerne mit der Welt. Die Avocado, sage ich, ist die Gurke des Bildungsbürgertums. Hm, sagt Marc-Uwe nickend. Schöner Satz, aber ich glaube, ich finde generell viele Sätze mit Gurke gut. Gurke ist einfach so ein gutes Wort. Vielleicht ist es sogar mein Lieblingswort. Ich finde, es sollte auch viel häufiger als softe Beleidigung verwendet werden. Du meinst sowas wie, Friedrich Merz ist eine Gurke? Mein Mitbewohner muss lachen. Absolut, Friedrich Merz ist voll die Gurke. Das ist das Level an Witzen, die hier gemacht werden. Und der Rest vom Kapitel sind ungelogen.
Also ich weiß, wir sind in einem Podcast und ich sollte eigentlich meine Reaktion irgendwie akustisch auch mitteilen.
Ja, aber
ich musste, ich musste kurz einfach nur...
Einfach gucken.
Einfach gucken, weil... Jetzt, ja.
Ole, glaubst du mir, wenn ich dir sage, das gesamte restliche Kapitel besteht daraus, dass die Politiker mit Gurken, mit Gemüse verglichen werden. Also Markus Söder ist eine Aubergine, Jens Spahn ist Rucola, Lars Klingbeil ist eine angedetschte Tomate. Und da habe ich einfach hier hingeschrieben, lol. Weil das ist wirklich, also das ist das Level an Humor, ja, was hier passiert. Ja. So. Also
ich frage mich, stell mal vor, du bist so im Lektorat und kriegst dann so dieses Buch vorgesetzt und musst echt denken so, ach du heilige Scheiße, wie sag ich's ihm?
Ich sage es, ja, aber der Multimillionär kann machen, was er will. So, in dem Kapitel ist aber noch eine richtig geile Pointe, die muss man sich aber selber dazu denken. Folgendes: Nachdem er seine Avocado aufgeschnitten hat, sagt er, viele Menschen sind wie Avocados. Von außen sehen sie okay aus, aber innen sind sie braun. Und dann dachte ich mir, nee, die Pointe sollte anders gehen. Da sollte eigentlich stehen, viele Menschen sind wie Avocados. Von außen sind sie grün, aber innen sind sie braun. So. Das ist die offensichtlich bessere Pointe. Ich habe in meinem Video über das Buch ja auch schon gesagt, dass eine Pointe einfach straight aus meinem Video ist. Also vor eineinhalb Jahren habe ich ein Video gemacht, wo ich gesagt habe, Friedrich Merz sagt, er will die Windräder wieder abbauen, weil sie hässlich sind. Ich hingegen würde gerne Friedrich Merz wieder abbauen, weil er, und dann blende ich ein Bild von Friedrich Merz ein. So. Und das hat 900.000 Views bekommen. So, ich lese auf Seite 142 einen fiktiven Dialog zwischen Friedrich Merz und dem Känguru. Also die sitzen in einer Talkshow, aber dann stellt sich raus, es ist nur ein Traum. Friedrich Merz sagt, ich finde, Klimaschutz ist in der Politik überbewertet. Wissen Sie, was ich finde? Sie selbst sind in der Politik überbewertet. Windräder finde ich einfach hässlich. Und ich finde Sie... Punkt, Punkt, Punkt. Das Känguru deutet mit einem Finger auf den Kanzler. Dann unterbricht es sich aber. Nein, kein Bodyshaming. Das ist derselbe Gag mit der gleichen Struktur. Also man könnte diesen Joke, der jetzt wirklich auch naheliegend ist, ich sage nicht, dass ich der Einzige bin, der diesen Joke jemals gemacht hat, aber man könnte diesen Joke ja auch anders verpacken. Aber das ist genau das gleiche, die gleiche Joke-Struktur. Also ich fange den Satz an und lass quasi weg, dass halt Friedrich Merz hässlich ist. So. Das Känguru macht genau das Gleiche. Und ich denke mir so, entweder denken Marc-Uwe Kling und ich halt einfach sehr ähnlich, was ja schade wäre, oder er hat halt dieses Video gesehen, was nicht so unwahrscheinlich ist, weil es halt ein sehr virales Video damals war und hat es eingebaut. So, könnte sein, wer weiß. Und es macht mich einfach so traurig, weil das Buch auf jeder Ebene einfach wirklich versagt. Es ist ein sozialdemokratisches, wenn überhaupt, also es ist einfach ein nationalistisches Buch, wo das große Wir gepredigt wird. Wir müssen zusammenrücken, die Reihen schließen gegen den Feind und dann ist auch nichts mehr mit Kommunismus und Anarchismus, das wäre ja noch schöner, sondern einfach vielleicht Tax the Rich ein bisschen, aber wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Und alles ist in einem unfassbar humorlosen, humorbefreiten Rahmen gefangen. So. Und das macht mich so wahnsinnig, es hat mich wirklich traurig gemacht, weil ich diese Bücher wirklich früher gerne mochte und gesehen habe.
Ja, und dann hast du halt wirklich so einen Abfall irgendwie von etwas, was dich politisch vorgeprägt hat. Und am Ende kommt einfach nur so Heimatfront-Literatur raus.
Ja. Und du hast ja am Anfang gefragt, warum erscheint dieses Buch jetzt? Und da gibt es eine relativ klare Antwort drauf. Marc-Uwe Kling hat ein Projekt gegründet namens funfacts.de. Das ist ein Projekt, wo Videos gemacht werden, also kurze Videos auf TikTok und Instagram. Ich weiß nicht, ob sie TikTok haben, aber auf jeden Fall Instagram-Reels machen sie.
Warte, bevor du weiterredest.
Ja.
Ich glaube, ich habe dir vor 2 Tagen ein Reel geschickt mit Luisa Neubauer.
Ja, das ist von Fun Facts.
Das ist von Fun Facts?
Das ist von Fun Facts.
Das ist auf dem Mist von Marc-Uwe Kling gewachsen.
Ganz genau, ganz genau.
Dann müssten wir vielleicht kurz über dieses Reel reden. Ja. Weil ich habe es dir geschickt und habe gesagt, haha, also Luisa Neubauer liest einen Sketch vor, also macht so eine Art Comedy-Programm.
Ja.
Und das ist so geisteskrank unlustig, dass ich dir das geschickt habe mit so hahaha. In Klammern, bitte erschieß mich, wenn ich jemals sowas machen sollte. also wirklich, ich war schockiert. Ja. Ich habe ja gerade gesagt, ein Heute-Show-Skript ist schon ein kranker so Diss.
Ja.
Aber das ist
noch schlimmer.
Das ist noch schlimmer. Das ist, also ja. Da ist heute Show halt lustig dagegen.
Ja, 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 ganz genau. So, und das ist auf dem Mist von Marc-Uwe Kling gewachsen. Das ist ein Projekt, wo sie Fun Facts spitten, weil das Problem sind, wie gesagt, die Faktenfeinde, also die Fake News. Und Marc-Uwe Kling und andere Promis haben sich es zur Mission gemacht, dass sie einfach nochmal die wahren Tatsachen in diese Welt hinauspusten. Und dafür machen sie Live-Auftritte auch vor Publikum und so und machen Videos und halt, also Kurzvideos, und haben jetzt in ein paar Wochen auch irgendwie über 100.000 FollowerInnen auf Instagram bekommen, weil sie sich halt auch dauernd quasi so über so Co-Creator-Sachen gegenseitig einladen, und da machen wirklich richtig krasse Leute zum Teil mit. Also ich gehe mal so ein paar durch. Abdul Shahin, Arne Semsrott, Klaus von Wagner, also der eine Typ von Die Anstalt, Eckhard von Hirschhausen, Caroline Herfurt, also richtige A-Promis, Jean-Philippe Kindler, Luisa Neubauer, Marc-Uwe Kling, Mark Hunt, also der Streamer, Max Uthoff von Die Anstalt, Nico Semsrott, Ralf Rute, dieser Comiczeichner, Raul Krauthausen, Sarah Bosetti, Stefan Anpalagan, Tara Luise Wittwer, Till Reiners, also richtige Promis machen damit.
Ja, das sind richtige Promis, also.
Und die sagen einfach alle nochmal, der Klimawandel ist real, Reiche werden zu wenig besteuert und die AfD ist blöd und rechtsradikal.
Und aber das haben wir in den letzten Jahren eindeutig zu wenig gehört.
Ja, und die Leute müssen das einfach nochmal hören von irgendwelchen Millionären.
Aber weißt du, was der Beweis dafür ist, Simon?
Ja.
Weißt du, warum wir es wirklich noch zu wenig gehört haben?
Warum?
Weil der deutsche Klimawandel wirklich auf der Stelle steht, und das heißt in der heutigen Welt, er geht zurück, weil die AfD immer und immer stärker wird.
Mhm.
Und warte mal, was war der nächste Punkt noch? Klimawandel, AfD und
Reiche.
Genau. Und weil die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinander geht. Verstehst du? Und so, weil das okay. immer noch so ist, kann es nur einen Grund geben. Es wurde noch nicht oft genug erklärt.
Ja, genau.
Weil daran liegt es doch. Wir müssen doch einfach den Leuten erklären, wenn sie einfach nur Überreiche sagen.
Und einfach nochmal,
ich bin für die Demokratie, dann.
Oder die Prüfdemos fordern, weißt du? Und vor allem brauchen die Leute, müssen die Leute quasi, vor allem die Leute, die die AfD wählen, in ländlichen Gebieten, müssen einfach nochmal Multimillionäre wie Marc-Uwe Kling und Caroline Herfurth auf ihren Handybildschirmen sehen, die denen nochmal sagen, wir müssen, also in richtig schlechten Witzen verpackt, wir müssen die Reichen, die Überreichen besteuern, und wir müssen auch eventuell ein bisschen verzichten für den Klimaschutz und so weiter. Und also es ist wirklich krass, weil ich mir halt, also ich frage mich wirklich, was glauben die, was sie eigentlich damit erreichen? Kannst du mir das erklären?
Ich frage mich so, weil, also ich meine, das war jetzt eine, du kannst ja im Angesicht dieser Programmplanungen und auch dieser, Sketche in Anführungsstrichen, du kannst ja eigentlich gar nicht anders als in einen Zynismus verfallen, der an Menschenfeindlichkeit grenzt, einfach weil es dich so aufregt. Und ich frage mich halt wirklich, weil das natürlich kompletter Quatsch war, wir reden die ganze Zeit nur über diese Dinge, also zumindest in einem progressiven Spektrum, was ja auch die Hauptzuschauerinnenschaft sein dürfte. Wer erklärt hier eigentlich wem noch irgendetwas? Also ist das jetzt nur so ein, weiß ich nicht, wie soll man das denn jetzt korrekt sagen? Mir fällt jetzt nur das Wort Kreiswichsen ein, aber du weißt schon, wie ich meine.
Ja.
Also, hier geht es ja gar nicht um eine Überzeugungsarbeit, sondern auch in dem ganzen Gestus, in dem Luisa Neubauer ihren Sketch bei Fun Facts vorgetragen hat, in diesem Brustton der Überzeugung, mit dem diese neueren Känguru-Chroniken geschrieben worden sind, kann ja das ausschließliche Publikum nur die bereits sein, die schon überzeugt sind.
Mhm. Ja.
Und das ist ja das Weirde daran, dass das ja gar nicht die Zielgruppe ist, um die es geht, wenn man irgendwie einen Rechtsruck bekämpfen möchte. Das ist wirklich irrelevant. Ja.
Das ist genau der Punkt. Also ich habe dir, als ich die Stelle vorgelesen habe mit, früher gab es auch Extremwetter, aber lern doch mal Statistiken lesen. Das ist halt genau, also das ist für mich so indikativ für diesen Diskurs, den diese Linksliberalen immer in ihrem Kopf führen, wo sie quasi nochmal irgendwelche ausgedachten, also sie stellen sich quasi einen Gegenüber vor, den sie so richtig mit den Fakten an die Wand reden, und dann muss er sagen, du hattest recht, ich hatte Unrecht, ich war Fake News aufgesessen, ich kannte die Statistiken nicht.
als wäre das Problem nicht vielleicht halt ein anderes.
So im echten Leben funktioniert es ja ganz oft, wir ja ständig mit.
Ganz genau. Und ich kann mir halt auch, wie gesagt, nochmal vorstellen, dass diese ganzen Millionäre, die ich da gerade eben vorgelesen habe, dass die diese Situation einfach so oft haben, dass sie wirklich quasi mit den Abgehängten dieser kapitalistischen Gesellschaft reden und die einfach nochmal richtig mit den Statistiken konfrontieren, weißt du?
Ja, ich habe jetzt eine steile These dazu. Mhm. Und zwar wird ja gerade Linken oder jetzt nochmal, also je linker die sind, je linksradikaler, desto stärker dieser Vorwurf, eben gesagt, ihr seid zu elitär, also zu theoretisch, zu abstrakt. Dann kommt immer gleich eben so eine Systemkritik, die nicht nur sagt, das böse System, sondern eben tiefer geht. Ich verachte ja Leute, die immer nur das System benennen können. Mhm. Sondern die wirklich reingeht und sagt, was heißt denn hier das System? Was sind also die Strukturen, die dazu führen, dass es immer wieder zur Ausbeutung, zur Extraktion von Umweltressourcen bis zu einem Maß kommt, die nur noch in Zerstörung und Elend mündet, die das benennen und eben auch theoretisch untermauern. Und das wird dann elitär genannt. Und ich denke mir, ja, es ist anspruchsvoll, aber ist alles, was anspruchsvoll ist, gleich elitär? Sondern ist nicht elitär vielmehr die Abkapselung von einer sozialen Realität, einer Mehrheitsgesellschaft? Ist das Elitäre nicht vielmehr die Mauern hochziehen, um wirklich auch eine wirkliche Form von Diskurs zu ermöglichen, die eben nicht nur daraus besteht, Statistiken lesen zu können, sondern in Kontakt zu treten mit Menschen, die man vielleicht auch verloren hat oder die eine ganz andere Sprache sprechen, ist das Elitäre nicht vielmehr die Unfähigkeit, in irgendeiner Form eine Selbstkritik zu üben und sich vielleicht seiner eigenen Position zu vergegenwärtigen? Also sind nicht vielmehr diese Leute, die da gerade aufgetreten sind, die elitärsten Personen, die man sich nur vorstellen kann?
In jeder Hinsicht sind das die elitärsten Personen. Weil ich mir halt denke, dieses Projekt, das wird nur gemacht für die eigene Bubble. Dass man nochmal den Applaus quasi, den Gratis-Applaus der eigenen Fans absahnt, weil man nur das sagt, was die alle schon wissen. Wo niemand, der mit diesem Projekt irgendwie in Berührung kommt, irgendwas dagegen sagen würde. So. Und anstatt, dass man dann quasi seine Position dazu nutzt, mal Sachen zu sagen, die halt über diesen Rahmen hinausgehen, also dass man wirklich mal, weil es gibt so ein Video, wo Marc-Uwe Kling quasi dieses Projekt erklärt und er sagt, ja, er und seine prominenten Freunde, sie nutzen jetzt ihre Reichweite und ihren Humor, da würde ich mal ein fettes Fragezeichen daran setzen, an den Humor. Sie nutzen das jetzt quasi, um nochmal die Fakten zu spitten, ja? Und ich denke mir so, das ist ja schön und gut. Und die Strategie ist ja wahrscheinlich richtig, dass sich Leute, die sich was rausnehmen können, dass die quasi dieser Verantwortung gerecht werden sollten und quasi ihren Überzeugungen Ausdruck verleihen und die Sicherheit, die sie haben, dafür nutzen sollten, den Diskurs irgendwie voranzutreiben. Ich meine, es gab so Diskurse auch damals über John Lennon und Yoko Ono, die ihre Bad-Ins für den Weltfrieden da gemacht haben und so. Das war ja, über den so Aktivismus kann man auch, das kann man sicher auch kritisch sehen. Und ich meine, sie haben jetzt nicht den Weltfrieden herbeigeführt. Aber die haben zumindest mal begriffen, dass sie quasi ihren Ruhm und ihren Reichtum und ihren Massenappeal dafür nutzen, um kontroverse Dinge zu tun. Um gegen den Strom zu schwimmen. Und was hier Marc-Uwe Kling und seine Promi-Freunde machen, ist, dass sie hardcore mit dem Strom schwimmen. Sie sagen nur Sachen, die sich in ihrer Bubble, in ihren oberen 10% der Einkommensverteilung in Deutschland, wo sich eigentlich alle einig sind. Also natürlich irgendwie zu sagen, ich meine jetzt nicht irgendwelche, also ich meine jetzt nicht irgendwelche Milliardäre, dass sie sagen, wir müssen Milliardäre besteuern. Auch da wird es Leute geben, die das denken. Aber wenn man sich dieses Milieu quasi von 10-12% Grünen Wählern anschaut, die anhand jeder Umfrage ja immer die wenigsten ökonomischen Sorgen haben. Also es gab jetzt neulich eine Umfrage, ob sich Leute Sorgen machen wegen steigenden Spritpreisen, steigenden Lebensmittelpreisen, ob sie das nicht mehr bezahlen können. Und die Anhänger der Partei, also die Anhänger der Grünen waren die Gruppe, die quasi die wenigsten Sorgen hatte wegen steigenden Preisen. So. Und das ist das Milieu, was damit angesprochen wird, die mit keiner dieser Thesen irgendwie ein Problem haben, die alle brav jubeln, ja, Klimaschutz ist wichtig, ja, Reiche besteuern ist wichtig, aber nicht zu viele, weil wir sind ja auch ein bisschen reich. Und
die AfD ist blöd und populistisch und auch die sind alle dumm. So. Und also, es ist so frustrierend, weil wir haben da Leute, die richtig wirklich, also wirklich einflussreich sein könnten, die zum Teil wirklich richtig reich sind, die sich alles rausnehmen könnten und es einfach nicht tun. Und Marc-Uwe Kling war damals, vor mittlerweile 15, 16, 17 Jahren, wo er die ersten Känguru-Chroniken rausgebracht hat, war so viel mutiger. Also wo er mutmaßlich jetzt nicht viel Geld hatte, hat er wirklich...
und jetzt, wo er in der Position ist, genau, wo er alle materiellen Grundlagen hätte, um so mutig zu sein wie nur wenige Menschen, weil er wirklich nichts zu verlieren hat,
genau, ist dann es einfach ist das nicht,
sondern kuscht.
Es ist so
krass. Lass uns mit diesem ernüchternden...
Ja. Bitte.
Wort, Fazit einfach schließen.
Bitte.
Weil ich bin erschöpft.
Ich auch.
Und ich habe auch nichts weiteres dazu zu sagen. Ich kann nur sagen, lass uns nächste Woche vielleicht irgendwas Erbaulicheres besprechen, weil das hältst du ja im Kopf nicht aus.
Ich freue mich sehr, über das Sophie Passmann-Buch von dir zu hören. Und ich freue mich auch sehr über.
Weil ich es auch tatsächlich gut fand. Also
gut.
Das
mal Spoiler
wird wirklich,
an der Stelle.
Also, ich habe noch nicht mal eine Kritik an dem Buch, als vielmehr eine interessante Einordnung dieses Buches. Weil ich finde, es macht so ein paar Bewegungen, die irgendwie, interessant sind einfach.
Interesting. Okay,
und
ich freue mich.
Machen wir das dann, Simon. Wir hören uns nächste Woche. Ich hoffe, dass mein Gehirn nach der Buchmesse noch einigermaßen funktioniert, aber ich werde bei dir sitzen und dann können wir kuscheln und wir können Tee trinken und uns lieb haben und zusammen eine Podcastaufnahme machen. Da freue ich mich drauf.
Das wird so toll. Ich freue mich. Ich habe ein abschließendes Wort. Wenn ihr eine Kaufempfehlung für ein Buch momentan braucht, dann kann ich euch kein Buch nennen. Ich kann euch aber ein Buch definitiv sagen als Nicht-Kaufempfehlung. Nämlich die Känguru-Rebellion von Marc-Uwe Kling.
Wow, das ist ja wirklich jemand überraschende Empfehlung.
Ja, ich dachte mir, ich muss es nochmal
loswerden. Einmal sagen.
So, mein lieber Ole.
Bis dann, mein Bärchen. Tschüss.
Bis dann. Adieu.